Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unsere Nationalratsabgeordnete und NEOS-Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Gesundheit und Pflege, Fiona Fiedler. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Du bist nun schon ein ganz schönes Zeitalter bei uns NEOS für Menschen mit Behinderungen zuständig. Wenn es um deren Rechte geht, hat sich dein Blick auf die Dinge irgendwie verändert? Wenn du jetzt sagst, seit ich in der Politik bin, hat sich da noch mehr getan?
Es tut sich schon was. Es tut sich, glaube ich, im Bewusstsein sehr viel. Noch immer zu wenig de facto, weil sonst wären wir angekommen am Ende unserer Tätigkeit und hätten nichts mehr zu tun. Das ist leider noch nicht der Fall. Aber Menschen mit Behinderungen werden immer sichtbarer. Das ist gut. Also ich merke es auch im privaten Umfeld, wenn mein Sohn mit mir vorm Fernseher sitzt und sagt, Mami, schau, der Detektiv sitzt im Rollstuhl. Das ist super, super Bewegung, finde ich, in die richtige Richtung. Aber es ist natürlich, also wenn man sich Grundrechte hernimmt, da sind die Menschen ja mitgedacht, aber umgesetzt wird es nicht und es wird nicht gelebt und da haben wir noch einiges vor uns.
Aber jetzt ist es ja gut, wir dürfen mitmischen, wir sind in der Regierung. Es gibt einige Neuerungen. Was ist für dich, wo du sagen würdest, so die größte Errungenschaft im neuen Regierungsprogramm, vor allem im Bereich Inklusion?
Ich glaube, das wäre ein so großes Kapitel, wie noch überhaupt nie im Bereich der Inklusion geschafft haben. Wir haben viele Punkte, die wir wirklich konsensual abgestimmt haben, wo es wirklich auch Zustimmung aller drei gab, dass es hier Bewegung braucht. Der größte Schritt ist natürlich das 11. und 12. Schuljahr, dass das tatsächlich auch drinnen steht. Jetzt geht es darum, das auch wirklich so umzusetzen, dass es auch für alle Kinder passt, weil es ja im Moment so gehandhabt wird, dass man zwar einen Anspruch hat, aber die Kinder trotzdem separiert werden, extra in extra Schulen gebracht werden, um dort ihre Zeit mehr oder weniger abzusitzen, was ja nicht die Idee dahinter ist. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine gute Grundlage, dass man die Lehrpläne dafür zurechtrichtet, dass die Kinder einfach im Verband länger in die Schule gehen können, ohne dass jemand bitten und betteln muss, sondern dass sie einfach ihr Recht auf Ausbildung genießen können.
Jetzt steht es im Regierungsprogramm, aber hast du eine Idee, wann sowas dann sozusagen tatsächlich umgesetzt wird?
Also leider nicht morgen. Ist so wie jedes Gesetz einfach seine Zeit braucht, bis es in Umsetzung geht, wird auch das ein Stückel dauern. Aber ich habe meine Termine mit dem neuen Bildungsminister Christoph Wiederkehr schon. Der findet ganz, ganz, ganz bald statt. Und ich freue mich schon richtig drauf, weil ich glaube, dass wir gemeinsam gute Dinge weiterbringen können.
Darüber werden wir auf jeden Fall noch reden. Wir reden aber jetzt einmal über das 11. und 12. Schuljahr für Menschen mit Behinderungen. Was braucht es denn oder woran hapert es denn, dass das das noch gar nicht gibt oder dass das nicht selbstverständlich ist?
Zum einen das Bewusstsein dafür, dass es Behinderungen gibt, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die einfach länger brauchen für gewisse Dinge. Und dieses Grundverständnis fehlt einfach ein Stück weit, weil man sagt, naja, wenn die in die Schule gehen wollen mit allen anderen, dann sollen sie auch liefern. Mhm. Und es gibt einfach Behinderungen wie zum Beispiel Down-Syndrom, die Kinder brauchen einfach etwas länger, bis die Information bei ihnen ankommt. Und da ist es wichtig, auf diesen Umstand einzugehen und da wirklich dafür Sorge zu tragen, dass sie das, was vermittelt werden soll, auch, dass das auch bei ihnen ankommen darf mit dieser Zeitverzögerung. Was es noch braucht, ist eine Entlastung des Lehrpersonals. Und da sind wir halt in die Richtung unterwegs, zu sagen, ich brauche Unterstützungspersonal aus dem gesundheitlichen Bereich. Also ich brauche eine School Nurse, ich brauche eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter, ich brauche Schulpsychologinnen, ich brauche Schulärzte, die auch wirklich gut auf die Kinder schauen. Ich brauche einfach einen Background, dass der Lehrer wirklich sich darauf konzentrieren kann, nur zu unterrichten und nicht gleichzeitig Mama und Krankenschwester und alles in einem sein muss, weil der Lehrer einfach andere Aufgaben hat. Das, was wir schon gern hätten, ist, dass jeder Lehrer sich dessen bewusst ist, dass er auch Kinder mit Behinderungen unterrichten wird in Zukunft, weil es einfach darum geht, die Diversität der Gesellschaft auch in den Schulen abzubilden, damit die Kinder voneinander lernen, also sich selber kennenlernen, auch wissen, dass es eine Vielfalt an Kindern gibt, die in einer Schule, in einen Kindergarten kommen und damit kein Thema mehr haben. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf, dass man dieses Bewusstsein der Diversität einfach schafft und das von klein auf den Kindern mitgibt. Und da bin ich ganz froh, dass auch die Kindergärten jetzt im Bildungsministerium verankert sind.
Das muss gleich von der Pike auf lernt, sozusagen. Genau. Du hast mal in einer Rede von dir im Nationalrat erzählt, du hast die Erfahrung als Lehrerin, dass du ein behindertes Kind in deiner Klasse hattest oder ein Kind mit Behinderung in deiner Klasse hattest, das sehr viele Geräusche von sich gegeben hat und im Unterricht so gestört hat. Was würdest du denn sagen, wenn das jetzt sozusagen als Einwand käme von Seiten der Lehrer? Wie soll ich denn damit umgehen? Wie können die in einem Regelunterricht unterrichtet werden?
Also aktuell war das Kind nicht mit Behinderung, sondern einfach sozial auffällig, weil es sehr schwere Schicksalsschläge erlebt hat und deswegen auch so reagiert hat. Im Grunde genommen, das, was ich damals gemacht habe, ist zum einen versuchen, auf das Kind einzugehen und mit dem Kind zu arbeiten. Allerdings habe ich ja 21 andere Kinder in der Klasse, die auch unterrichtet werden wollen und die auch ein Recht darauf haben, Unterricht zu erhalten, was natürlich durch diese Störungen dazwischen schwierig war. Und ich habe damals um eine Unterstützung angesucht und das hat ein halbes Jahr gedauert. Und da ist eben der Punkt, wir müssen da schneller werden. Wir müssen, wenn jemand klingelt und sagt, ich brauche Hilfe, dann auch die Hilfe anbieten und das so schnell wie möglich. Natürlich muss man schauen, wer kommt, wer passt auch für das Kind. Ja. Weil das natürlich auch eine Beziehungsebene ist, die dazukommt für das Kind. Das Kind ist auf die Lehrerin fokussiert im Grunde genommen. Und wenn da jetzt noch jemand Fremder dazukommt, der sich um das Kind kümmern muss, das muss auch von der Sympathie passen. Ja? Die müssen auch gemeinsam miteinander arbeiten wollen, die beiden. Das reicht nicht, wenn das Kind das will oder der Erwachsene das will, es müssen beide. Und es war damals so, dass die Erwachsene, die kam, auch gesagt hat, sie will eigentlich nicht. Wo ich sage, da müssen wir viel besser aufs Personal schauen, das da kommt. Und sagen, passen die zwei zueinander, kann das überhaupt funktionieren oder nicht? Weil auf Biegen und Brechen irgendjemanden hinzusetzen, nur damit einer da sitzt, um das geht es nicht. Sondern wir brauchen eine echte Unterstützung für die Kinder und auch für die Lehrer und Lehrerinnen, da einfach anzupacken und zu schauen, wo hapert es und wo muss ich ansetzen, dass es funktioniert. Und dann wird es gut gehen.
Du hast das vorhin schon angesprochen, wir sitzen ja an der Quelle jetzt. Wir haben einen Bildungsminister aus unseren eigenen Reihen. Wie funktioniert euer Austausch konkret? Wie können wir uns das vorstellen? Sagst du, ich hätte gern und er liefert? Wie soll das laufen?
Nein, ich glaube, dass sich im Grunde genommen an der Art des Austausches mit dem Christoph sich nicht viel ändern wird, weil wir immer im Gespräch waren. Mhm. Es wird jetzt mit ein bisschen mehr Nachdruck passieren, wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen. Ich stelle mir den Austausch so vor, dass wir uns regelmäßig treffen, schauen, wie weit sind wir mit den Dingen, die im Programm stehen, die im Regierungsprogramm stehen, wie schaffen wir die so schnell wie möglich in Umsetzung zu bringen, welche Schritte braucht es von meiner Seite, welche von seiner Seite, wo sind unsere Grenzen, also auch finanzieller Natur, weil man natürlich auch gehört hat, dass die Ministerien einsparen müssen, damit wir auch unser Budgetziel erreichen. Da gilt es natürlich sehr genau abzuwägen, was können wir uns leisten, was können wir uns auch zumuten finanziell, wo wir in die Zukunft investieren. Also ich bin ein bisschen schon auf dieser Schiene unterwegs zu sagen, Dinge werden etwas kosten, man muss in die Bildung investieren, aber auch da mit Hirn und genau schauen, wo geben wir vielleicht Geld mit der Gießkanne aus bis dato, das wir nehmen können und wirklich gezielt auf verschiedene Aspekte hinzuschauen und dort mehr zu investieren als vielleicht in anderen Bereichen, wie es jetzt der Fall ist.
Mhm. Ein echter Meilenstein ist, finde ich, auch in unserem Regierungsprogramm der One-Stop-Shop. Für Menschen mit Behinderungen kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet und wie das den Betroffenen hilft?
Es ist im Grunde genommen eine Anlaufstelle. Menschen mit Behinderungen haben oft das Thema, dass sie sich alleingelassen fühlen von den ganzen Organisationen, von den Stellen, die Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, persönliche Assistenz etc. Und hier soll eine Stelle geschaffen werden, wo ich hingehen kann, wo ich sagen kann, das und das brauche ich. Das sind meine Ansprüche, damit ich selbstbestimmt leben kann. Hier ist eine Stelle, die mir erklärt, was als nächstes zu tun ist, weil es natürlich für viele in dieser Community schwierig ist, sich aus dem Haus zu begeben. Wenn ich jetzt von A nach B und von Pontius zu Pilatus laufen muss, dann ist es für Menschen mit Behinderungen meist beschwerlicher als für Menschen ohne Behinderungen. wir haben auch viele Behördenwege, die wir gehen müssen. Wir tun uns teilweise leichter, weil wir entweder mobiler sind oder wortgewandter oder. Also es gibt einfach verschiedene Unterschiede. Und wenn ich sage, ich habe eine Stelle, die mir hilft, dann weiß ich, ich muss einmal diesen Weg gehen und dann bekomme ich die Unterstützung, die ich brauche oder auch die Hinweise, was ich dann vielleicht auch von zu Hause tun kann. Da spielt die Digitalisierung eine große Rolle, weil ich einfach sagen kann, viel soll digitalisiert werden, um Wege zu erleichtern, um Bürokratie abzubauen. Und da haben wir ein gutes Instrument, wie das leichter gehen kann. Es wird natürlich auch Menschen geben, die mit Digitalisierung sich schwer tun, die da wieder Unterstützung brauchen. Mhm. Aber auch das sollte auf dieser einfachen One-Stop-Schiene passieren und nicht sagen, ach so, jetzt kannst du nicht digital arbeiten, dann musst du dorthin gehen, weil dann ist wieder dieser One-Stop in 17 Stops und dann sind wir wieder nicht da, wo wir hinwollen.
Mhm. Du betonst oft, wie wichtig die vollständige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten oder größten Hindernisse, die uns dann noch irgendwie im Weg stehen, dass wir das endlich umsetzen? Und wie können wir das überwinden?
Also bis jetzt war sicher der Wille, das umzusetzen, weil eben, so wie wir es vorher angesprochen haben, welche Vorteile hat es, wenn ich alle Menschen in die Klasse hole, wenn ich alle Kinder und Jugendlichen in die Klasse hole? Welche Nachteile hat es aber auch? Und da sind wir immer noch auf dem Punkt zu schauen, was können Kinder nicht? Wir sind viel zu defizitorientiert. Mhm. Und die UN-Behindertenrechtskonvention achtet eigentlich nur darauf, dass die Rechte von allen Menschen eingehalten werden, insbesondere von Menschen mit Behinderungen, die aber eigentlich eh schon selbstverständlich sein sollten. Und das ist einfach ein Instrument, um zu sagen, hey, da gibt es noch Unterschiede, da wird diskriminiert, tut's was dagegen. Das wäre die Maßnahme, das zu tun. Und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft einfach das schuldig sind, gegenüber denen, die es betrifft, hier nachzuhacken und wirklich zu sagen, was brauchen die Leute, damit sie gleichberechtigt sind, damit sie selbstbestimmt sind. Und es ist ja oft so, wenn ich sage, ich kann selbstbestimmt leben, aber ich brauche eine persönliche Assistenz dafür, dann hat man erst wieder jemanden, der hilft und der was tut. Aber im Grunde genommen ist die persönliche Assistenz ja jemand, der die Person unterstützt, Dinge selber zu tun. Und manche Dinge kann man nicht selber tun aufgrund einer Behinderung. Und dann ist das halt der verlängerte Arm, der es für mich macht. Aber man muss das, es wird sehr oft gesehen als, was wieder ein Mensch, der extra kostet. Und das darf es nicht sein. Also das Kosten anfallen und dass auch die persönlichen Assistenten ein Recht auf Bezahlung haben für ihren Job, den sie leisten, ist keine Frage. Aber was der Mehrwert davon ist, wenn dieser Mensch dann arbeiten gehen kann, eine Begleitung hat in seinen Job, am ersten Arbeitsmarkt überhaupt Platz findet, das wird vergessen bei diesem, was kostet's? Also dieses, was bringt's? Und was bringt es uns nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich? Das ist einfach etwas, wo ich glaube, dass wir noch viel zu tun haben, aber das auch gut schaffen können, wenn wir als Vorbild politisch agieren und hier die Weichen legen dafür, dass die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird.
Jetzt reden wir kurz über Arbeit. Wir haben da etwas ganz Tolles verankert. Lohn statt Taschengeld. Wie dürfen wir es uns vorstellen? Wann passiert das? Worauf dürfen die hoffen?
Also Menschen mit Behinderungen in Tageswerkstätten bekommen ja nur ein Taschengeld von 5 Euro die Woche oder 5 Euro im Monat, maximal 250 Euro im Monat. Und ich war gerade vor kurzem in einer eigentlich keine Einrichtung, sondern es ist ein Projekt, wo Menschen in den ersten Arbeitsmarkt kommen, die gerade in einer Einrichtung gearbeitet haben und noch 5 Euro die Woche verdient haben und jetzt 900 Euro im Monat verdienen, weil sie einen 20-Stunden-Job erledigen. Mhm. In dem konkreten Fall waren es Käsenudelproduzenten, die wirklich Kärntner Käsenudel gemacht haben. Cool. Und ich durfte da zuschauen und die waren auch so stolz, dass sie endlich arbeiten dürfen und auch da wirklich etwas verdienen. Und sehr oft wird dann von Trägern gesagt, naja, die Leute haben sowieso kein Verständnis für Geld und das ist ein Blödsinn. Also man spricht natürlich ihnen einfach nicht ein Verständnis für Geld ab. Und es war eine junge Dame, die gesagt hat, sie verdient jetzt ihr eigenes Geld und sie kann sich ihren Traum erfüllen, endlich Paragliden zu gehen, so oft wie sie möchte, weil sie spart darauf mit dem, was sie verdient. Und das ist einfach, mit 5 Euro in der Woche kann ich das nicht. Mhm. Jeder definiert sich über seine Arbeit Also wenn ich jemanden kennenlerne, sage ich, ja, was machst du?
Ja.
Ja, und es kommt automatisch der Beruf als Antwort. Mhm. Da geht es einfach darum, das auch jedem zu ermöglichen. Und auch in einer Werkstätte passiert Arbeit. Ob das jetzt das Einfüllen von Stiften in eine Metallbox ist oder das Zukleben einer Würfelwiese mit den Würfeln und dem Block und dem Stift und dem Becher oder ob die Leute Körbe flechten oder andere Arbeiten verrichten, die arbeiten. Mhm. Ja, die stehen in der Früh auf, wissen, sie haben Arbeit zu leisten. Und dafür braucht es einen Lohn, weil Arbeit geleistet wird. Und teilweise sind es externe Firmen, die sich hier billige Arbeitskräfte holen, was ich wirklich sehr verurteile.
Ja.
Auf der anderen Seite sind es natürlich Beschäftigungstherapien, weil Menschen vielleicht nur imstande sind, eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag zu arbeiten. Aber auch diese Arbeit muss entlohnt werden. Und das, was noch wichtiger ist an dieser Geschichte, ist, dass die Leute in Pension gehen dürfen. Mhm. Weil sie sozialversicherungsrechtlich im Moment nicht abgesichert sind. Und das, was letztes Jahr als Lohn statt Taschengeld die Revolution propagiert wurde, war im Grunde genommen nur ein Geld, das in die Hand genommen wurde, um Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Aber die, die in den Werkstätten verblieben sind, haben trotzdem nur ein Taschengeld gekriegt, wenn sie Glück gehabt haben. Aber sozialversicherungsrechtliche Absicherung mit Urlaubsanspruch, mit Pensionsanspruch gibt es nicht. Und es ist noch dazu so, dass wenn Menschen länger krank sind als 50 Tage, verlieren sie den Platz in der Werkstätte on top. Mhm. Und das sind einfach Umstände, wo ich sage, es geht nicht. Ja, die leisten Arbeit und man muss sich einfach hier auf Arbeitszeitmodelle verständigen, die es auch den Menschen
realistisch sind, ne?
Genau, die es auch den Menschen möglich macht, in Arbeit zu gehen und auch etwas dafür zu bekommen und abgesichert zu sein.
Eigentlich fast schade, dass das bis jetzt noch nicht so in den Köpfen war, ne?
Genau.
Sprechen wir über ein weiteres Sprecherthema für dich. Es geht auch um Gesundheit. Mhm. Ein zentrales Thema für uns Neos ist die Entbürokratisierung, vor allem in den Gesundheitsberuf. Was konkret erwarten wir uns jetzt denn von der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Wie kann das vielleicht auch den Pflegekräften helfen oder im Endeffekt eigentlich auch den Patienten, die haben ja auch was davon, wenn überall entbürokratisiert wird.
Natürlich. Also gerade wenn du die Pflege ansprichst, geht es natürlich darum zu sagen, ich muss ansuchen, schreiben, ich muss da, ich muss dort. Wenn ich sage, ich habe den Pflegebedarf von einem Arzt attestiert, dann könnte das ja direkt automatische Wege, Kreise ziehen und sage, hier ist Pflegebedarf für so und so viele Stunden. Das, was wir da auch haben, ist ein One-Stop-Shop für Begutachtungen im Regierungsprogramm, wo ich einfach sagen kann, bin nicht mehr abhängig von dem Gutdünken irgendeiner Person, sondern es soll wirklich so passieren, dass das unabhängige Gutachter sind, die auch wirklich gut gutachten können.
Mhm.
Ja. Also mir erzählen Menschen, die immer wieder Reha-Aufenthalte bekommen haben, weil sich nachweislich etwas verbessert, dann auf einmal an einen Chefarzt gelangen, der halt keine Lust hat, diesen Zettel zu unterschreiben. Und einfach das ablehnt. Da wird dann beeinsprucht, da wird es dann noch einmal geschickt und noch einmal nachtelefoniert, bis es dann witzigerweise doch
geht.
Funktioniert und man doch diesen Bescheid bekommt. Teilweise kriegt man dann oft gar keine Bescheide, wo man beeinspruchen kann. Und wenn das natürlich digitalisiert wird, ist es vereinfacht, ich kann es besser handhaben, ich kann es leichter wegschicken, es ist verknüpft, ich kann es vielleicht auch in eine Akte geben, die abrufbar ist, wo ich als Patient die Erlaubnis gebe, dass man diese Akten einschauen kann, dass ich wirklich sagen kann, schauen Sie da rein, ich habe das letztes Jahr auch schon gekriegt, warum kriege ich es heuer nicht? Ja, es ist alles da. Es kann sich vielleicht auch der Arzt gleich von vornherein diese Akte anschauen und sagen, hat sich was getan, hat sich nichts getan, ich muss nicht den Patienten belästigen, weil der sowieso wieder in einem Bittstellertum ist, zu sagen, ich möchte bitte noch einmal eine Therapie machen, weil es hat mir gut getan, sondern es wird vielleicht automatisiert gemacht. Ja, also es sind so Kleinigkeiten, die halt besser funktionieren. Es wäre auch notwendig, alles, was digital ist und Daten betrifft, auch Schnittstellen zu schaffen, in diesem Bereich zu sagen, ich verursache weniger Kosten, wenn ich Mehrfachuntersuchungen unterbinden kann, weil ich genau gesehen habe, vor einer Woche war der schon mal bei einem MR oder bei einem CT und hat diese Untersuchung schon gemacht und ich kann ihn vielleicht beruhigen und sagen, so schnell ändert sich das nicht, ja, die Situation. Also da gibt es so viele Wege, so viele Aspekte, wo das hilfreich ist, dass man einfach nicht mehr, persönliche Assistenz ist also ein Thema, was natürlich da, die müssen zig Seiten ausfüllen, warum sie die persönliche Assistenz brauchen, für welchen Bereich genau, was sie gemacht hat.
Belege wahrscheinlich
genau,
bringen. Ne?
Belege auch hinterher, was hat sie gemacht mit dem Haxen drunter. Teilweise sind die Formulare nicht barrierefrei, das heißt Menschen mit Behinderungen können die Formulare gar nicht selber ausfüllen und müssen die wertvolle Zeit, die die Assistentin oder der Assistent mit ihnen verbringt, der Assistentin geben und sagen, mach du das für mich, weil ich kann es selber nicht ausfüllen. Und alles, was da digitalisiert ist, tun sich natürlich auch die Leute leichter. Weil Menschen mit Behinderungen sehr oft digitale Unterstützung haben. Also wenn man jetzt Screenreader hernimmt oder das Handy, das mit blinden Personen spricht, weil es den Weg ansagt oder einfach Dinge abliest, um das sichtbar zu machen. Und das ist einfach eine große, große Erleichterung.
Das wird? Das kriegen wir hin?
Das muss werden. Das muss werden.
Ich erinnere mich so an eine Faxgeschichte kürzlich.
Genau, genau. Also das ist ja auch ein großes Datenschutzthema. Und der Datenschutz ist schon etwas, was uns in die Köpfe verimpft wurde, dass wir hier auf einmal der ganzen Welt unsere persönlichsten, heimlichsten Daten preisgeben müssen. Wo ich sagen muss,
nein,
wenn
wir können eventuell, ne?
Eben. Also
fangen wir beim Können an.
War jetzt gerade vor kurzem bei einer Rare Disease-Tagung, Podiumsdiskussion auch, wo Patienten, die mit seltenen Erkrankungen zu tun haben, froh sind, dass es einen Datentransfer gibt, dass man Erfahrung aus Daten ableiten kann.
Und dass ich nicht immer einen ganzen Packen mitnehmen muss, den man sich erstmal durchlesen
genau.
muss.
Genau. Weil wenn ich zum Beispiel in Österreich der Einzige bin, der eine Erkrankung hat und es gibt in Amerika auch jemanden, ich kann auf diese Daten zugreifen und sagen, die Therapie hat geholfen, die nicht aus diversen Gründen. Ich kann das abgleichen, stimmt es mit meinem Körper, mit meinen Daten überein, kann ich das Gleiche machen oder könnte ich das vielleicht doch probieren? Da gibt es dann Faktoren, die das ausschließen oder eben befürworten würden. Und da geht es einfach darum, zu sagen, ich nehme den Erfahrungsschatz von vielen anderen, kann darauf zugreifen, ohne zu wissen, ah, das ist der Hans Moser aus Hintertupfing, sondern das war Person
das ist ein
XY.
Mann, vielleicht maximal.
Ja,
oder auch nicht.
Genau, genau. Auch das möglich. Ja. Also Mann und also Gendermedizin spielt da einen großen Punkt dazwischen, ja, wo ich sagen muss, auch hier müssen wir noch einiges an Verbesserungen leisten, weil es einfach darum geht zu schauen, die Symptome sind andere, die Auswirkungen sind andere. Aber wenn ich das abgleichen kann und sage, das ist die männliche Bezugsgruppe, die ich hier habe, dann kann ich als Mann da gut mit hineinarbeiten. Als Frau kann ich sagen, ich bräuchte da eher andere Beispiele, um das auf mich umlegen zu können. Und dann kann man das auch wieder aussortieren. Ich werde aber nie wissen, das ist die Liesel und der Franzi aus dem Dorf X. Und ich kann bei denen anklopfen und sagen, du hast ja das auch gehabt, wie war denn das bei dir? Sondern ich habe einfach einen riesigen Forschungserfahrungsschatz.
Ein Geschenk in Wahrheit.
Genau. Und da müssen wir ein bisschen offener werden, was diese Datenfreigabe betrifft, weil man einfach nur profitieren kann.
Ich möchte mit dir auf jeden Fall auch noch über den Ausbau von psychosozialen Therapien für vor allem Kinder und Jugendliche sprechen. Wenn wir da nicht ansetzen, wo sonst? Wie können wir das denn schaffen, dass wir das wirklich allen Kindern zugänglich machen?
Das habe ich vorher schon angesprochen, diese multiprofessionellen Teams an Schulen. Ich glaube, dass dieser niederschwellige Zugang an den Schulen ein guter ist. Es gibt da gute Beispiele, wo Schulen das wirklich implementiert haben, wo die Schulpsychologie ein Teil des Schulalltags ist und Kinder auch die besuchen können, ohne jetzt das Stigma zu haben, ich muss zur Schulpsychologin oder zum Schulpsychologen, sondern einfach das normal in den Alltag zu integrieren. Die Kinder gehen vielleicht regelmäßig, wenn sie es brauchen, wenn sie es nicht brauchen, nicht. Aber es gibt so einen, ich möchte nicht sagen verpflichtenden Besuch, sondern so ein erstes Kennenlernen für jedes Kind. Und dann kann auch der Schulpsychologe entscheiden, okay, vielleicht mache ich es für das Kind attraktiver, wiederzukommen, kann das spielerisch in den Alltag einbauen, auch vielleicht ab dem Kindergarten, einfach um diverse soziale Themen einfach gut abzufangen und das einfach gut zu integrieren, ganz normal damit umzugehen. Es muss sich keiner fürchten. Es ist ja wichtig, dass die Eltern da in die Sprechstunde gehen können, wie zu jedem Lehrer auch. Und sich hier eine gute Basis zu verschaffen, dass es nicht ein Drama ist, wenn ich einen psychologischen Termin habe oder in eine Therapiesitzung muss. Mhm. Es hat immer so ein...
Diese Scham,
genau,
ist immer noch irgendwo da, ja. Aber glaubst du, dass ein Mensch reicht für so eine ganze Schule? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Na, ich glaube, dass man, also je nach Schulgröße natürlich, ja, mhm, es wird da Schulen geben, wo ich sage, da wird nicht ständig jemand dort sein, sondern der wird vielleicht in einem Rad rotieren, dass man sagt, man hat den Tag X, wo die Schulpsychologie da ist oder im Notfall auch kommen kann, wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas Schlimmes an einer Schule passiert, mhm, dann werden die halt ausströmen und sich auf diese Schule, ja, konzentrieren. Ja. Aber im Grunde genommen sollten wir einen großen Pool an Menschen haben, die zur Verfügung stehen. Wenn ich eine große Schule mit über 100 Schülern, Schülerinnen, tausende Schülerinnen, was auch immer, ja, mhm, je nach Schultyp habe, muss ich halt abwägen, wo ist der Bedarf. Ich kann gut Bedarf erheben, wenn ich diese erste Runde an Kennenlernrunden mit den Schülerinnen gemacht habe und kann dann wirklich gezielt darauf hinarbeiten und sagen, okay, an dieser Schule brauche ich 3 Tage die Woche jemanden vor Ort, an manchen vielleicht 5 oder 6, mhm, und an manchen brauche ich es vielleicht auch gar nicht, mhm, und bin fallweise einmal im Semester vor Ort, mhm, einfach um einen Check-up zu machen oder so. Also auch im Zuge einer Schuluntersuchung. Mhm. Ja. Also das ist ja auch etwas, wo wir noch hinterher arbeiten müssen, weil es ein Stück weit auch darum geht, den Schulärzten auch das Pouvoir zu geben, wirklich Arzt zu sein an dieser Stelle, vielleicht auch mit einer E-Card-Steckung diesen Schularztbesuch handzuhaben und nicht mit einem Zettel, den das Kind dann irgendwo am Weg für sie aus dem Brot verwendet. Mhm. Also wirklich zu schauen, dass wir auch diese Daten erfasst haben, dass die Eltern auch zu den Informationen kommen, was da passiert ist. Und nicht nur, ich war heute beim Schularzt und ich habe mir das T-Shirt ausziehen müssen, sondern was ist passiert? Ja? Muss ich mit dir zum Zahnarzt? Muss ich mit dir zum Augenarzt? Was ist das Ergebnis dieses Besuchs? Und dass da auch dann wirklich eingeschritten werden kann von schulpsychologischer Seite, zu sagen, hier haben wir mehr Bedarf, hier bräuchte es zum Beispiel, wenn ich jetzt gesund aus der Krise hernehme, eine Zuweisung dorthin, um hier nachzuhaken, weil vielleicht ein Kind Migrationshintergrund hat und mehr Bedarf hat oder. Ja. Mhm. Eltern sich scheiden lassen, was auch immer. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man als Schulpsychologe besser herausfindet als Lehrer, weil ich habe als Lehrer keine psychologische Ausbildung. Mhm.
Dann möchte ich mit dir noch zu guter Letzt über die Pflege sprechen. Wir haben schon mal kurz angesprochen, es geht bei uns im Programm viel auch um Anerkennung und Wertschätzung dieses Berufs und vielleicht auch Gleichstellung oder Verbesserung deren Lebensrealitäten. Was haben wir uns denn überlegt? Was wollen wir für sie verbessern?
Im Grunde genommen geht es bei den Pflegekräften viel darum, zu sagen, dieses Gemeinsame, ja, das wir jetzt auch in Regierungsbeteiligung schaffen wollen, ja, auch in den Gesundheitsbereich zu transportieren und zu sagen, ein Arzt kann ohne eine Pflegekraft nicht. Ja. Mhm. Die Gesundheitsberufe müssen ineinander greifen, damit das System funktioniert. Geht aber in beide Richtungen. Ja. Einer kann ohne den anderen nicht wirklich. Mhm. Und hier braucht man eine gute Anerkennung, sowohl finanzieller Natur, wobei das sehr oft, wenn man mit Pflegerinnen und Pflegern spricht, nicht das Hauptargument, ja, ist, sondern es geht darum,
die Stunden,
ordentliche Arbeitsbedingungen zu, mhm, schaffen, nicht die Leute auszubrennen, weil es gehen uns ganz viele aus dem Beruf, weil sie einfach im Burnout landen, einfach nicht mehr können. Mhm. Die noch da sind, sind die, die das wirklich aus voller Überzeugung noch tun und versuchen, diesen Apparat noch aufrecht zu erhalten, und die müssen wir unterstützen und sagen, so, dein Ausblick auf Urlaub ist möglich, weil wir haben genug Personal und da werden wir auch Leute aus dem Ausland brauchen, nach wie vor. Da brauchen wir aber eine andere Willkommenskultur, zu sagen, wenn Menschen aus dem Ausland kommen, dann sollen sie bitte willkommen sein. Ja. Mhm. Was es hier braucht, ist wirklich einheitliche Ausbildungen, dass die Ausbildungen, die kommen, also die aus dem Ausland, müssen auch nostrifiziert werden. Das heißt, wenn eine diplomierte Schwester aus Land X zu uns kommt, dann werde ich mir natürlich anschauen, was kann sie. Aber das muss viel schneller gehen. Ich kann nicht da ein halbes Jahr drauf warten, weil dann geht die in der Zwischenzeit woanders hin. Ja. Und wir brauchen diese Menschen. Wir werden alle älter und wir brauchen es hin und wieder oft früher, als uns lieb ist. Mhm. weil einfach Dinge passieren, weil sich Umstände ändern, weil es einfach notwendig ist. Jünger werden wir alle nicht. Das heißt, es wird jeder in den Genuss kommen, früher oder später eine Pflegekraft zu brauchen. Und da möchte ich ein bisschen die Lanze auch für den Beruf brechen. Mit irgendwann einmal eine Pflegerin gesagt, der Beruf ist sexy, weil man wirklich mit Menschen so nahe arbeitet und das eine Ehrung ist quasi für die Pflegeperson, dass die überhaupt so nahe zu einem dazu darf. Die hat das wirklich, also die hat für den Beruf gelebt. Das war so, man hat richtig gemerkt, wie sie aufgeht, als sie davon erzählt hat. Und ich glaube, dass der Beruf super schön ist. Er ist nicht für jeden gemacht, aber man kann das vielleicht herausfinden, indem man das einmal versucht, hineinschnuppert in den Beruf. Und da müssen wir viel mehr Möglichkeiten schaffen, dass man das gut tun kann. Mhm. Und wirklich, wirklich auch schaut, wie ist es denn wirklich? Ja, es wird jetzt viel geschimpft und viel geredet darüber, was alles schlecht ist. Aber es gibt auch viel Jugendliche oder die fertig mit der Ausbildung sind, die sagen, meine Mutter war das ganze Jahr, ihr ganzes Leben Pflegerin, ich möchte den Beruf einfach weitermachen, weil es war für sie so schön. Und da sind ganz wenige dabei, die sagen, die hat die ganze Zeit nur geschimpft, ja, weil sonst mache ich das ja nicht.
Ja.
Das heißt, die es wirklich tun und die wirklich in dem Beruf arbeiten, leben das ja ihren Kindern vor, weil sonst würden nicht so viele jetzt in den Beruf umsteigen. Und wo ich glaube, wo man noch nachbessern muss, ist gerade bei den Burschen. Weil die Burschen so ihren ersten Kontakt mit Pflege im besten Fall haben, wenn sie Zivildienst machen. Und dass man da auch ein bisschen drauf schaut, wer ist dafür gemacht, in den Pflegeberuf zu gehen und die Kinder dann auch fördert. Also ich habe jetzt einen Fall von einem Buben, der nicht genügend in Mathe hat und der die Ausbildung nicht machen durfte. Wo ich sage, wir brauchen doch, ja, wir müssen dem das doch gönnen.
Dem wird doch das beigebracht, hoffentlich, was er braucht.
Genau.
Aber dass da er zusammenrechnen kann, welche Medikamente man braucht, ja.
Genau, aber da ist auch das Bildungssystem, das wir jetzt ja verbessern, für eine mittlere Reife durchaus förderlich zu sagen, rechnen können Sie, schreiben können Sie und sinnerfassend lesen können Sie auch, wenn Sie die Schule verlassen mit 15 und in einen Lehrberuf gehen. Das sind die besten Voraussetzungen dann, um das auch wirklich zu schaffen.
Wir haben viel vor. Ich drücke dir ganz feste Daumen bei deiner Arbeit.
Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Danke.